Guten Morgen, Lionel.
Guten Morgen, Gregi.
Ich bin hier in der Höhle des Löwen gelandet, in Uster, in der Räumlichkeit von Forentec. Hast du mir jetzt vorher gerade eine kurze Führung gemacht? Ich muss sagen, ich bin zutiefst beeindruckt.
Ja.
Also was du da für Maschinen rumstehen hast, sieht zumindest schon mal sehr professionell aus. Und was ich bis jetzt von dir und euch können und dürfen lesen, entspricht das auch am Arbeitsresultat, was wir jetzt hier in den Büroräumlichkeiten gesehen haben. Ich weiss nicht, hast du die Folge vom DIMA von Lighthouse gehört, die ich gemacht habe?
Ja, also danke dir zuerst mal, Gregi, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, da mit dir das spannende Thema auszusprechen. Und selbstverständlich habe ich die Folge gehört. Nicht nur seine Folgen, auch andere. Also ich bin da immer wieder regelmäßig am Reinhören und finde das auch sehr spannend, auch in die juristischen Bereich hineinzuhören, auch wenn ich mehr auf dem technischen Affinität habe. Aber das Juristische ist natürlich auch ein Pendant zu uns, wo auch immer interessant ist und wichtig ist, besser zu verstehen. Und für mich darum die Folge immer spannend.
Genau, das ist für mich genau das Gleiche. Ich möchte als Strafverteidiger versuchen, das Technische ein bisschen zu verstehen, um das Gesamte besser zu verstehen. Für mich ist es sicher wichtig, ein bisschen das Prozessuale, Strafprozessuale zu verstehen, um es auch technisch gut zu können.
Genau, um auch ja, wirklich für uns herauszufinden, was für Dienstleistungen wir überhaupt sollen, können anbieten, wie können wir unsere Klienten oder Kunden besser unterstützen, weil Möglichkeiten gibt es viele, aber eben, je nachdem kann man das eine oder andere nicht machen, darf man nicht machen, oder ist dann einfach ja, nicht brauchbar vor Gericht und deswegen ist das sehr wichtig für uns auch, Basics zu verstehen.
Von der nächsten Frage habe ich ein bisschen Angst, weil du giltest nicht umsonst, dass wohl als Nummer 1, wenn es um digitale Forensik geht, im privaten Bereich, wo auch eine Schnittstelle hat zu der Behörde. Der Dima und ich haben uns jetzt da vollkommen verrennt in unseren Folgen. Oder siehst du Ergänzungen oder kannst du sagen...
Ja, also zuerst einmal sehe ich mich da nicht als Nummer 1 in diesem Bereich, aber danke vielmals für die Lobe. Auf jeden Fall, ja, es gibt viel Spezialisten in der Schweiz, europaweit, weltweit, die auf jedem Bereich ihr technisches Wissen haben. Und da zähle ich jetzt sicher nicht dazu, zu den Top-Cracks, aber ich würde sagen, wir haben da in der Schweiz mittlerweile gewisse Erfahrungen können sammeln, wo wir auch ja, sehr, sehr eng mit Behörden können, heute zusammenarbeiten haben. Dementsprechend haben wir halt auch sehr viele Fälle, die wir bekommen, die unterschiedlich sind und dementsprechend das Know-how haben so dürfen aufbauen. Aber man muss sagen, eben, auch in unserem Bereich ist halt das Netzwerk sehr wichtig. Sprich, wir müssen können auf Personen, die im jeglichen Bereich halt technisch das Know-how haben, können auf die Personen zurückfallen, um sich dann können kurzschliessen. Es ist eigentlich wie unmöglich in jedem technischen Thema, das tiefe Know-how zu haben, wo man muss eben in der forensischen Arbeit dann können belegen. Ja.
Jetzt hast du meine Frage nicht beantwortet.
Ja.
Haben wir uns verrennt oder sind wir einigermaßen auf der Spur geblieben oder siehst du
relevante
Sachen,
die wir aufgefallen haben? Also insgesamt da ist da sicher alles richtig gewesen. Von mir aus gesehen habe ich da 2-3 Punkte vielleicht, die ich noch möchte unterstreichen. Der erste Punkt ist das Thema Bluetooth. Also zum Beispiel beim iPhone, aber beim iPhone 13 ist es so, dass selbst in einem ausgeschalteten Zustand nicht ausgeschaltet ist. Also das heisst, Apple hat eine Funktion hinzugefügt, dass bei einem gestohlenen Gerät ich die Möglichkeit habe, als Benutzer zu sagen, ich möchte herausfinden, wo mein Gerät ist. Und wenn es jetzt in einem ausgeschalteten Zustand ist, wird das ausgeschaltete Gerät mit anderen Apple-Geräten, die in der Nähe sind, kommunizieren. Das heisst, über die Geräte, wo dann das empfangen von dem ausgeschalteten Gerät, wird das, die Information über das Internet halt dann an meinen iCloud-Account weitergeleitet und somit weiss ich dann, wo das Gerät ist.
Also ein komplett ausgeschaltetes iPhone hat gleich noch minimale Aktivitäten.
Genau.
Genau, das ist das Gleiche wie mit all diesen den Schlüsselanhänger, ja. Das ist, wie heisst es, AirTag, oder? Ja. Ist das die gleiche Technologie?
Genau, das ist die gleiche Technologie. Dort ist es auch so, wenn ich zum Beispiel ein AirTag einem im Fahrzeug reinstelle und ich ein iPhone besitze, dann wird mein iPhone nach ein paar Kilometern Fahrt wird mir melden, hey, pass auf, du hast einen AirTag, der dich verfolgt, oder? Weil das ist kommuniziert, der AirTag kommuniziert dann auch mit dem iPhone und das iPhone merkt dann, hey, das AirTag ist ja gar nicht unter meinem Konto aufgesetzt. Dementsprechend ist das kurios und dann tut das Telefon das auch melden.
Ah, das ist ja gut, das ist aber per Default eingestellt, ja. Nicht extra einstellen.
Nein, das ist Default.
Okay, weil das hat ja der AirTag-Verkauf ist jetzt im Sommer recht angestiegen, weil die Leute Angst haben von dem Kofferchaos,
ja,
an den Flughäfen,
ja,
und haben teilweise einen AirTag in ihre Koffer da, um, ja, zu schauen, wo er hingeht.
Genau.
Wie sieht es denn aus mit den gelöschten WhatsApp-Nachrichten?
Ja, also eben die gelöschten WhatsApp-Nachrichten, die sind nicht mehr wiederherstellbar. Das heisst, die werden sehr schnell überschrieben. Also die Telefonpower, die wir heute haben, die wird genutzt, um das Telefon sehr zeitnah zu überschreiben.
Also eigentlich automatisiert überschreiben.
Genau, es wird ein sogenanntes automatisiertes Auto-Vacuum, nennen sie das. Und da wird sehr schnell und sehr häufig durchgeführt. Also wir sehen, seit einiger Zeit haben wir keine Möglichkeit mehr, zum WhatsApp-Daten wiederherzustellen.
Also dort, ich als Laie, um es zu verstehen, wenn ich lange auf eine WhatsApp-Nachricht drücke, auf dem Touchscreen, das Kontextmenü geht auf, Nachricht löschen,
mhm,
dann ist es als gelöscht markiert,
mhm,
wird dann aber ziemlich schnell automatisiert überschrieben, damit man es nicht mehr wiederherstellen kann.
Genau, richtig. Ja.
Ah, sehr wichtig. Sehr wichtig.
Aber was wir als Forensiker sehen, der beste Fall ist, dass eben Nachrichten gelöscht worden sind. Also wir haben dann Hinweise, dass also gewisse technische Details, die uns dann aufzeigen, da sehen wir, dass 300 oder 400 Nachrichten gelöscht worden sind.
Genau, man sieht es auch, wenn sie gelöscht worden sind, da kann man es allenfalls auch in einen zeitlichen Kontext stellen.
Ja, das nicht unbedingt, also je nach Fall, wie es auch gelöscht worden ist und wie frisch und so weiter, aber in den meisten Fällen werden wir auch keine Zeitstempel sehen, wir sehen aber, dass etwas gelöscht worden ist. Ja.
Super, und schon sind wir?
Dann, ja, Backup von WhatsApp. Geht eigentlich nur auf Android. Dann,
also lokal, nur auf Android?
Genau, richtig.
Sonst würde es
einfach in die Cloud gehen.
Die Cloud, genau. Dann müssen wir halt einfach den iCloud-Zugang haben, um wieder an die Backups
zu kommen. Genau, und dort ist einfach immer nur ein Backup vorhanden, oder? Also dort kann man nicht sagen, ja, ich möchte das Backup von 6 Monaten wiederherstellen.
Gut, wenn du aber das iPhone aufbringst, dann hast du dort nachher natürlich auch Zugangsdaten von der iCloud und kommst als Backup an.
Nein, weil das iCloud-Passwort muss ja nicht unbedingt das gleiche Passwort, also ist in den meisten Fällen nicht das gleiche Passwort wie das Telefon-Passwort. Also muss man den Passphrase eingeben,
ja,
dann könnte es theoretisch sein, dass man dort einen alphanumerischen Code hat, der dann vielleicht auch gleich ist wie das iCloud-Passwort.
Aber das iCloud-Passwort ist nicht hinterlegt auf dem Gerät, in der Regel.
Je nachdem, wie das der Benutzer halt
genau ist.
Genau, ja.
Ich möchte eigentlich den Vater sehr gerne nochmal aufnehmen und eben nochmal danken vielmals, dass du Zeit hast. Ich möchte noch ein bisschen weiter schauen als WhatsApp. Aber vielleicht zuerst, Lionel, wer bist du?
Ja, mein Name ist Lionel Bloch, bin 35, arbeite seit etwas mehr als 13 Jahren jetzt im Bereich der digitalen Forensik. Ursprünglich habe ich eine Lehre dürfen abschliessen als Applikationsentwickler. Bin dann nach meiner Lehre ins Schweizer Militär und bei der Militärpolizei Grenadieren dürfen die Ausbildung machen, wo ich dann auch als Offizier abgeschlossen habe. Das Thema dort, vor allem die physische Sicherheit, hat mich damals sehr spannend gedunkt und habe mich dann auch spezialisieren lassen in der physischen Sicherheit, sprich bin als Personenschützer unterwegs gewesen. Für eine kurze Zeit habe ich dürfen für ein Family Office aus Russland arbeiten in diesem Bereich und haben dort natürlich ja, einiges Interessantes dürfen miterleben, aber ziemlich schnell ist das Thema aufgekommen, ja, wie kann ich eigentlich den virtuellen Personenschutz gewährleisten.
Sag ich von dem Kunden?
Genau, von dem Kunden, von dieser Familie, weil eben, die haben da verschiedene Assets gehabt, verschiedene Liegenschaften, Yacht, ein Flugzeug und so weiter, wo zum Teil auch weiter gechartert werden und dementsprechend unbekannte Personen halt auf den Assets sich bewegen. und die sich dann auch zum Beispiel mit dem Wi-Fi verbindet. Und so haben wir aber müssen feststellen, dass wir oder damals die Familie ja, den Schutz gar nicht hatte, um zu sagen, ja, ist jetzt so irgendetwas in meinem Netzwerk vielleicht integriert worden, wo dann mitschneidet, wenn ich jetzt da telefoniere oder wenn ich irgendwie E-Mails verschicke. Und so habe ich dann wieder den Anschluss zu meiner Erstausbildung als Informatiker dürfen finden, wo ich das Thema IT-Forensik oder IT-Sicherheit damals gestartet habe. Ich habe damals das sehr spannend gefunden und zukunftsorientiert gesehen und habe mich dann anstellen lassen bei der KPMG in Zürich im Bereich der digitalen Forensik. Und so war es das Learning by Doing damals einige Jahre dort gewesen. Und im 2014 habe ich dann Forentech gegründet, wo sich eben spezialisiert in der ganzen IT-Forensik und e-Discovery.
Genau, also eigentlich gefühlt jeder zweite Datenbericht oder Datenauswertungsbericht im Ersiedlungsverfahren kommt von euch. Also ihr seid da stark auch mit den Behörden im Austausch.
Ja, also es ist so ein bisschen wahrscheinlich geschichtlich bedingt auch. Mittlerweile, sagen wir mal, Mitbewerber von uns haben sich, so wie ich das verstanden oder gesehen, sich sehr stark im e-Discovery-Bereich entwickelt. Was nicht heisst, dass die keine digitale Forensik machen. Aber wir sind ein bisschen einen anderen Weg gegangen, wo wir gesagt haben, ja nein, wir wollen das Know-how und das technische tiefe Know-how haben in der digitalen Forensik und das e-Discovery ist dann für uns etwas Separates, das dazukommt, wenn das der Kunde wünscht und möchte, können wir das auch anbieten. Aber ganz klar, unser Steckenpferd ist in der digitalen Forensik. Sprich, Behörden brauchen uns, um können, bei Hausdurchsuchungen dabei sein, um können Daten entsiegeln, also im Entsiegelungsverfahren oder auch Gutachten von zum Beispiel verbotenes Bild- und Videomaterial können zu erstellen.
Behörden sind das schweizweit, deutschsprachiger Raum mehrheitlich?
Schweizweit, also kann man sagen, schweizweit. Wir haben aber auch schon aus dem Ausland Behörden, die mit uns zusammenarbeiten. Aber das ist, je nach Fall, das eine kann in der Schweiz starten und dann plötzlich halt aus dem Ausland weitergehen. Also es ist sehr flexibel, das Ganze. Ja.
Eben, ihr habt viel mit den Behörden zu tun, schweizweit mit den Behörden zu tun. Was denkst du? Sind die unterdotiert bei den Strafverfolgungsbehörden, dass sie auf euch zurückgreifen? Oder ist es vielleicht auch, dass vor allem Gerichte auf euch zurückgreifen, damit eine unabhängige Auswertung vom ganzen Strafverfolgungsapparat passiert?
Also mein Wissensstand ist so, dass der Staatsanwalt ja entscheiden kann, mit wem er die Ermittlung machen möchte. Also möchte er mit den internen Ressourcen, sprich mit der Polizei oder der Kriminalpolizei, das machen oder möchte er das mit der externen Firma machen. Und da gibt es wahrscheinlich verschiedene Gründe, wieso er das möchte so machen, aus Unabhängigkeitsgründen, vielleicht aus ressourcentechnischen Gründen, aber vielleicht auch aus Know-how-Gründen. Und je nach Kanton kann es sein, dass eben die IT-Forensiker, die dort angestellt sind, halt ein gewisses Know-how nicht haben oder noch nicht haben. Es kann aber eben auch sein, dass einfach wirklich zu wenig Leute haben oder zu viele Fälle haben. Und der eine Fall von dem Staatsanwalt wird als dringend eingeschuft und dementsprechend muss man dann halt eine Lösung finden.
Jetzt kennen wir dich ein bisschen. Wir haben das erste Feedback von dir gehört zu meinem Podcast mit dem Timo. Wir haben dort vor allem über WhatsApp geredet und dort von der Mobile-Version, also von der Version, die man auf dem Mobiltelefon hat. Dort mal noch eine Nachfrage. Gibt es Unterschiede betreffend Auswertungsprobleme, nenne ich jetzt das mal in Anführungszeichen, zwischen den einzelnen Betriebssystemen? Also ist es für euch schwieriger, WhatsApp in welcher Form auch immer zu sichern, von einem Android als von einem iOS?
Nein, also es gibt grundsätzlich technisch gesprochen sind die Herausforderungen etwa die gleichen für beide Geräte, also für Android oder iOS. Aber was man kann sagen ist, auf einem Android-Gerät ist die darunterliegende Datenbank von WhatsApp ein bisschen anders dargestellt. Also es werden ein bisschen andere Informationen hinterlegt als jetzt auf dem iOS. Also wir haben dort technische Informationen, die zum Beispiel auf einem iOS vorhanden sind und auf einem Android eben nicht.
Also forensisch mehr nützliche Informationen auf dem iOS-Gerät?
Ja, also vom iOS könnte man sagen, es ist zum Teil genauer. Also als Beispiel, wenn man, also das kann man auch selber testen, wenn man jetzt auf einem iOS-Gerät einen Chat exportiert, dann bekommt man dort so ein ZIP-File und in dem ZIP-File hat es ein Text-File mit den Chats, die man exportiert hat und dort hat es ein Datum-Stempel und Zeit-Stempel. Wenn man das gleiche jetzt macht auf einem Android-Gerät, wird man sehen, dass man nur noch ein Datumstempel hat ohne Zeit. Mhm. Beziehungsweise, Entschuldigung, ohne Sekunden.
So also es sagen. Ist ein bisschen, kann sagen, oder da kann man das so sagen, es ist ein bisschen datenärmer. Die Auswertung von einem Android-WhatsApp ist ein bisschen datenärmer als in einem iOS.
Ja, nein. Weil, als anderes Beispiel kann man sagen, auf einem Android-Gerät habe ich, zum Beispiel schicke ich dir ein Bild. Unterhalb von dem Bild kennen wir das alle. Man kann ja einen Text noch hinzufügen und sagen, hey, keine Ahnung, schönen guten Morgen. Und dann schicke ich dir das Bild mit dem Text unten dran und der Text ist zum Beispiel auf dem iOS-Gerät dann nicht vorhanden. Was ich aber auf einem Android-Gerät eben nach wie vor sehe. Also dort habe ich wieder mehr Informationen, als was ich auf einem iOS
habe. Okay, es sind einfach ein bisschen unterschiedlich
genau.
Mit Auswertung. Gibt es noch andere Betriebssysteme, die es schwieriger machen? Gibt es überhaupt andere Betriebssysteme, neben Android und iOS? Oder ist das absolut vorherrschend?
Ja, sie sind schon für den breiten Markt eigentlich vorherrschend, aber es gibt da einen Haufen verschiedene andere Betriebssysteme. Aber die sind eigentlich mehr so ein bisschen in der Open-Source-Welt unterwegs und halt sehr eingeschränkt, weil halt fast keine Apps auf diesen Plattformen vorhanden sind, oder?
Okay, also ihr habt vor allem ihr kämpft oder habt es zu tun mit Android und iOS-Systemen?
Genau.
Ja. Jetzt, wie sieht es eigentlich aus mit diesen, ich finde sehr praktisch, mit dem sehr praktischen Desktop-Client, ja. Also ich arbeite auch oft mit dem, also um es zu erklären, das ist ja so ein Client, eine kleine Software, die man runterladen kann, dass man auf seinem Notebook auch WhatsApp, dass man den Account verbinden kann.
Ja. Also bis vor kurzem, also vor ein paar Monaten, ist es ja noch so gewesen, dass es eigentlich nichts anderes war als ein Browser, der dazu, sage ich mal, vom Hersteller missbraucht worden ist, als Applikations dargestellt zu werden. Sprich, man hat damals nicht wahnsinnig viele Informationen können auf dem Computer überhaupt speichern.
Ja.
Also das heisst, wenn der Computer jetzt nicht online war, also keine Internetverbindung hatte, hat man gar keine Informationen gehabt. Höchstens vielleicht in der History hätte man können gewisse Profilbilder oder eventuell auch Kontaktnamen können rausholen, aber den Inhalt vom Chat eigentlich nicht. Und seit kurzem, seit ein paar Monaten, ist es jetzt so, dass WhatsApp wirklich eine Applikation entwickelt hat, die man als App installieren kann. Und dort sind jetzt mehr Informationen vorhanden. Also es wird in einer Datenbank lokal auf dem Computer abgespeichert, aber man muss sagen, die Datenbank ist halt verschlüsselt. Und bis jetzt hat man noch keine, also meines Wissens ist noch keine forensische Applikation im Umlauf, die das entsprechend kann interpretieren kann.
Gut, das ist jetzt aber immer über ein abgeschaltetes Gerät, wenn du versuchst, an den Speicher zu kommen. Wenn das Notebook angeschaltet ist und auch der Desktop-Client offen ist, dann hast du das vermutlich alles in Klardaten natürlich, der Chat.
Das ist so, ja. Das ist so, weil vor allem der Unterschied ist jetzt mit dieser neuen App, dass die Daten auch vorhanden sind, wenn ich offline bin.
Ja.
Also das kann man auch selber testen, wenn man so eine App hat, kann man den Computer vom Internet trennen und die Applikation starten und da sieht man, dass all die Daten, mit all den Chats, die man hatte, vorhanden sind. Aber nur die Daten, die man halt kürzlich eigentlich gebraucht hat, also mit den Chatpartnern, wo ich vielleicht die letzten paar Wochen gechattet habe, oder wenn ich, sagen wir mal, letztens auf einen Chat draufgeklickt habe, wo aus dem 2017 war, dann hat der Computer natürlich den Chatverlauf auch aus der Cloud eigentlich geladen und dementsprechend auf dem Computer abgespeichert.
Oder? Gut, also ein kurzes Gedankenexperiment. Du hast vor dir ein Notebook mit einem Windows-Kennwort und du hast ein iPhone mit einem 6-stelligen Sperrcode. Du weißt, WhatsApp ist installiert auf dem iPhone und auf dem Notebook. Der Polizist sagt, hey, ich brauche es so schnell wie möglich, oder der Staatsanwalt, so schnell wie möglich. Welches Gerät greifst du an?
Ja, also es kommt da ganz darauf an, was für ein iPhone, welche Version.
Ja, okay.
Und auch das Gleiche beim Computer. Wobei in den meisten Fällen muss man halt schon sagen, Windows-Computer sind halt sehr einfach für uns zum Entschlüsseln.
Also meisten, auch wenn es so einen BitLocker drauf
hat. Ja, dann eben. Es kommt darum zu sagen, es kommt darauf an. Oder wenn jetzt eine BitLocker-Verschlüsselung drauf ist, auch das ist nicht so einfach. Beziehungsweise macht es fast schon heute unmöglich für uns.
Also hinten um dran zu kommen,
genau,
das Kennwort kennt.
Richtig,
ja. Und was ist einfacher angreifbar? Ein sechsstelliger Zahlencode, sagen wir jetzt mal, hat einen Sperrcode, oder ein Windows-Kennwort? Auf was gehst du, wenn du schnell musst sein, gehst du eher aufs iPhone los?
Nein, also auch da kommst du von was für das Gerät,
Modell und so weiter. Wie mir ein Jurist,
es kommt darauf an. Es kommt wirklich darauf an. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, das sind beide eher neuere Geräte, wie man sie ja in den meisten Fällen so ein bisschen in der Hemisphäre, wie unsere Hemisphäre wieder antreffen. Da würde ich behaupten, dass man auf dem Computer mehr Erfolg schneller wird haben.
Gut.
Weil man einfach, das iPhone zum Beispiel ist vom Schutz her so aufgesetzt, dass ich nicht sehr viel, sehr schnell brute-forcen kann. Auch wenn es nur ein sechsstelliger PIN-Code ist, aber dort bin ich auch von der Hardware her eingeschränkt, wo ich jetzt eben zum Beispiel bei einem Computer eben nicht kann. Oder? Dort könnte ich mehrere Millionen Passwörter pro Sekunde durchlaufen lassen.
Aber wie es dort den Schutz nicht hat, dass es immer
wieder
unterbricht.
Und dort kann ich halt den ganzen Speicher halt sichern, und wo verschlüsselt ist. Oder? Und den kann ich nachher brute-forcen mit spezieller Software. Okay. Und klar, wenn ich jetzt eine starke BitLocker-Verschlüsselung habe, auch dort wird es einige Zeit dauern, wenn ich es überhaupt kann finden.
Okay, gut. Siehst du, wenn du bist in einem WhatsApp-Account drin, egal welchem Gerät, siehst du, was für andere Geräte damit verknüpft sind oder verknüpft gewesen sind mit dem WhatsApp-Account?
Nein.
Siehst du nicht?
Nein.
Gut, okay. Weil das ist immer auch noch ein spannender Mittagsansatz für die Behörde.
Ja.
Da muss noch das Gerät drin sein, das wir gar nicht kennen.
Genau. Das ist momentan, ich weiß natürlich nicht, wie es in Zukunft wird sein, aber momentan der Stand von diesen Apps von WhatsApp ist so, dass es auf dem Desktop-Client keine Hinweise, keine Verlinkungsnachweis gibt zu anderen Geräten.
Und auf dem Mobiltelefon?
Dort hat man es natürlich.
Ja. Genau, so erinnere mich, nämlich gerade mit Einstellungen gehabt. Und dort hat man gewisse Hinweise natürlich auf andere existierende Geräte, die die Behörden vielleicht noch nicht haben.
Genau.
Und das könnte ein spannender Mittag sein. Also, weißt du gerade, was für Daten man dort sieht bei den verknüpften Geräten?
Nein, wir können es gerade mal schnell anschauen. Wenn man da unter Settings geht und nach unter Linked Devices, sieht man jetzt zum Beispiel bei mir, dass ich einfach eine Windows-Maschine, also zwei Windows-Maschinen, also verlinkt kann.
Last Activity.
Genau, man sieht Last Activity. Wenn ich da nochmal drauf gehe, dann sehe ich auch die Linked Location.
Mhm. Also doch, können durchaus interessante Informationen sein für den Ermittler.
Genau, also man sieht, ob es ein Gerät ist, wo halt zeitnah gebraucht worden ist und wo es auch das letzte Mal gebraucht worden ist.
Und dass es noch ein weiteres Gerät gibt. Das
kann
ja oft sein, dass es nach der zweiten Hausersuche gibt oder so, wie man dann sieht, dass man noch ein Gerät hat. Ja, spannend. Hey, schau, jetzt haben wir schon mega viel geredet. Ich habe noch tausende von Fragen. Ich würde gerne noch ein bisschen weiter schauen zu anderen Messenger-Diensten, wenn du Lust und Zeit hast. Aber machen wir das ein anderes Mal.
Sehr gerne.
Perfekt. Also gut, ich freue mich aufs nächste Mal.
Ich freue mich auch. Danke. Ciao,
tschüss.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.